Der Titel dieser Predigt, vermutlich haben die, die im Livestream dabei sind, das schon gesehen, besteht nur aus einem Wort heute Morgen, nämlich aus dem Wort zuerst. Zuerst. So, das ist vielleicht ein bisschen rätselhaft. Dann könnte man denken, den Predigern fällt heute irgendwie nicht mehr ganz so viel ein. Die müssen sich beschränken auf einzelne Worte. Ich habe es mit Bedacht getan, auch wenn das ein bisschen umständlich erstmal klingt. Aber ich finde, dieses Wort zuerst hat eine Menge zu bieten. Also vielleicht kennt ihr das. Immer da, wo Sätze mit zuerst gebildet werden, haben die eine gewisse Bedeutung. Also wenn dir zum Beispiel jemand sagt, ich wollte zuerst noch zu dir. Das klingt ganz verheißungsvoll. Ja? Also was auch immer dann kam, zu dir zu kommen, war schon mal wichtig. Es macht auch einen Unterschied, ob du sagst, also lass uns zuerst mal das Projekt noch durchrechnen. Ja, oder ob du sagst, lass uns zuerst einfach mal anfangen. Es macht einen Unterschied, ob du sagst, lass uns zuerst fragen, wie das alles ausgeht, oder lass uns zuerst schauen, ob das gut und richtig ist. Lass uns zuerst noch ein Haus bauen. Lass uns zuerst heiraten. Lass uns zuerst unserem Gefühl folgen. Also, ihr merkt schon, Sätze mit zuerst, die sind irgendwie bedeutungsschwer. Und auch wenn Staatschefs sagen, also mein Land kommt auf jeden Fall zuerst dran, ja, dann bedeutet das in der Regel nicht, ja, aber danach kümmere ich mich sofort um euch, ja, sondern das heißt, mein Land kommt vom Rang zuerst. Es hat Priorität, ja, nicht nur zeitlich zuerst, sondern die Mitte ist mit nur einem Thema besetzt, nämlich mit dem, was zuerst sein soll. Das hat das Wort zuerst so an sich. Deswegen finde ich das interessant. Und es passt sehr gut zu einem Bibelvers, der relativ prominent ist. Und ihr könnt den gerne hier vorne mitlesen. Und wenn ich den jetzt anstimme, dann werdet ihr vielleicht auch schon gleich mitsprechen können. Also im Matthäusevangelium steht im 6. Kapitel Bergpredigt folgender Vers, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. So, also dieses zuerst hat offenbar auch eine weitreichende biblische Tradition. Man sieht das auch an anderen Stellen noch. In der Bibel ist das mit dem zuerst eigentlich immer so aufgebaut, zuerst kommt das, was Gott sagt oder tut. Zuerst kommt das, was von ihm kommt. Und dann kommt all das, was Menschen denken, sagen oder tun können. Zuerst ist er da, bevor irgendetwas anderes existiert. Zuerst gilt, was er sagt, was er ins Leben ruft, was er über uns denkt und sagt. Und dann können wir darauf antworten. Das zuerst ist in der Bibel immer ein Prädikat Gottes. So, dann merkt ihr schon, okay, das hat eine gewisse Bedeutung. Zum Beispiel in diesem Vers aus dem 1. Johannesbrief, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So, dieses unschlagbare zuerst Gottes. Und so greift Jesus das auch auf in diesem Vers, in der Bergpredigt und sagt, trachtet zuerst nach dem, was mit Gott zu tun hat, bevor ihr an all die anderen Dinge des Lebens denkt. So, wenn man das so sieht, was Jesus da sagt, dann hat das eine natürliche Folge, nämlich, dass andere Dinge des Lebens offensichtlich nicht zuerst kommen können. Also wenn die Mitte des Lebens mit einem Thema besetzt ist, dann bleiben manche anderen Themen vor der Tür. Und welche das sein könnten, müssen wir uns jetzt mal angucken, um das mit dem zuerst ernst zu nehmen. Es gibt ein paar Dinge, da sagt auch Jesus klar, du kommst hier nicht rein. Also jedenfalls nicht in die Mitte des Lebens. Wenn man sich dieses Kapitel in der Bergpredigt mal anschaut, dann stößt man gleich auf ein paar Schwergewichte. Die spricht Jesus im gleichen Abschnitt an, wo er also diesen prominenten Satz sagt. Zum Beispiel sagt er da, also das Geld, die Sache mit den Finanzen. Macht euch eins klar darüber. Ihr könnt nicht zwei Dinge in der Mitte eures Lebens haben. Beispielsweise Gott und eure Finanzen. Funktioniert nicht. das Geld hat schon mal diese eigentümliche Eigenschaft, über sich hinauszuwachsen. Also an sich gar nichts Schlimmes. Und es wird viel Gutes getan mit viel gutem Geld. Und trotzdem sagt Jesus, schaut mal, dass es nicht über sich hinauswächst. Es hat eine Tendenz dazu, vom Zahlungsmittel zum Experten für Lebensfragen zu werden. Also dann hängt es auf einmal an deinem Kontostand, wie sicher du dich fühlst. Dann hängt es daran, wie viel du ansammeln konntest, wie wertvoll du dir selbst vorkommst. Du machst deine Lebensplanung abhängig von dem. Also ich weiß noch genau, dass ich mal einen Freund im Studium fragte. Meine Frau Evelyn und ich hatten da also so anfänglich über Hochzeit nachgedacht. Und ich habe noch studiert und habe ihm das erzählt und wollte von ihm gerne wissen, also sag mal, wenn man so heiratet, was braucht man denn da so? Also zum Leben, ja. Und er sagte, ja, also er war schon verheiratet, deswegen habe ich ihn natürlich gefragt. Und er sagte, ja, das sage ich dir nur, wenn du deine Entscheidung nicht davon abhängig machst. Ja, fand ich im Nachhinein einen schlauen Rat. Ich war so auf der Management-Schiene unterwegs, ja, und er sagte, komm mal wieder an, ja. Erstmal geht's nicht um Geld. Fand ich einen guten Hinweis. Diese Sache mit den Finanzen schwingt sich so leicht auf zum Experten für Lebensfragen. Dann hängt's auf einmal daran, wie viel du hinterlässt, ob du eine positive Bilanz ziehst. Und all diese Dinge. Wir bringen da Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das will Jesus in diesem sechsten Kapitel aus der Bergpredigt uns deutlich machen und ans Herz legen. Es gibt keine materielle Antwort auf geistige Fragen. So, das ist es, was er sagen will. Es gibt keine materielle Antwort auf geistliche Fragen. Deswegen, sorry to say, Geld gehört nicht in die Mitte des Lebens. Und noch so ein Beispiel hält er bereit und sagt also, ganz ähnlich ist das auch mit Angst und Sorge. Er sagt, wer kann sein Leben auch nur um einen Tag verlängern, dadurch, dass er sich ständig Sorgen darum macht? Ich finde ja, dass die Sache mit den Ängsten gerade ziemlich Hochkonjunktur hat. Um genau zu sein, jetzt schon seit 2 Jahren. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang der Pandemie einen Kongress in Karlsruhe besuchte, Willow Creek Kongress. So, und der musste also mittendrin abgebrochen werden und alle fuhren nach Hause. Fast 8000 Leute verließen die Halle etwas schwermütig und setzten sich in ihre Autos. Und ich dachte immer, also Jungs, wenn ihr das so sagt, als er das ankündigte auf der Bühne, dachte ich, also wenn das ein Witz ist, dann müsst ihr jetzt langsam aufhören, weil die Leute fangen an, das zu glauben. War aber nicht. Und alle fuhren nach Hause. Und seither sind wir irgendwie im Ausnahmezustand, irgendwie unwirklich das Ganze. Und wir sind, glaube ich, wirklich herausgefordert, darauf zu achten, dass diese ganze Krankheits-, Gesundheits-, Corona- und Impfthematik nicht die Mitte unseres Lebens erobert. Weil da gehören Sorgen und Ängste nicht hin. Sie sind berechtigt, also eine gewisse Vorsicht, Verantwortlichkeit, alles keine Frage, Vorsorge, Fürsorge, alles wunderbar. Aber die Mitte des Lebens, sagt Jesus, davon beherrschen zu lassen, würde ich nicht empfehlen. So, und das führt er an als 2 Themen unter vielen sicherlich. Man könnte das weiter ergänzen, man könnte weiter aufzählen. Er macht es an diesen beiden Beispielen fest und sagt, überlege klug, wen du ins Zentrum deines Lebens lässt. Und bei manchem muss man einfach sagen, du kommst hier nicht rein. Das war also schon mal die erste Runde. Du kommst hier nicht rein. Aber was kommt denn dann rein? Das ist in dem Vers ja relativ klar ausgesprochen. Deswegen Runde 2 ist keine Überraschung für euch. Das Reich Gottes, sagt Jesus. Also das Reich Gottes. Das wäre ein geeigneter Kandidat für die Mitte des Lebens. Trachtet zuerst danach. Damit besetzt die Mitte mit dem Reich Gottes, mit der Herrschaft Gottes über seine Schöpfung. Über alles, was er gemacht hat, ist er ohnehin der Herr, der Schöpfer, der dem alles gehört, ist er ohnehin. Und Jesus sagt, und wenn das in deinem Leben auch passiert, dann hast du gut gewählt. mit dem Reich Gottes die Mitte des Lebens besetzen. Er sagt damit, es ist viel wichtiger, dass Gott geehrt wird als der, der er ist. Unvergleichlich. Schöpfer. Ganz anders als alles auf der Welt. Gut. Liebevoll. Klar. Rein. So. Als der geehrt wird. Das ist viel wichtiger, als dass wir viel Geld machen. Es ist viel wichtiger, dass sein Wille geschieht, als dass wir es bequem haben. Es ist viel wichtiger, dass sein Reich kommt, als dass wir die Weltgeschichte verstehen. Also ihr kennt die Tendenz, die Dinge einordnen zu wollen, beurteilen zu können, zu verstehen, was vor sich geht. Ja, alles gut und richtig. Aber am Ende, was betet Jesus uns vor? Im selben Kapitel, dein Reich soll kommen. Du sollst geehrt werden, Vater. Dein Wille soll geschehen. Diese Dinge sind viel entscheidender, als dass wir erfolgreich sind, viel Geld verdienen, es bequem haben und die Weltgeschichte verstehen. Ein klares zuerst. So, und dann fragt man sich, was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Reich Gottes? Das ist ja ein bisschen eine fremde Sprache. Ja? Also normalerweise so auf der Arbeit oder in der Schule redet man relativ wenig vom Reich Gottes, nehme ich an. Also außer im Rallye-Unterricht und da, ja, nein, ja, also kommt nicht so oft vor. Deswegen, wir müssen uns das nochmal ein bisschen ranholen und versuchen zu verstehen, was Jesus damit meint. Er fängt schon sehr früh an, darüber zu sprechen, über das Reich Gottes. Und sagt, so ist seine ganze Botschaft übrigens im Markus-Evangelium überschrieben, zusammengefasst. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das hält Markus für den Spitzensatz der Predigt Jesu. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Daran orientiert euch. Wenn ihr weit weg seid von ihm, dann dreht jetzt um und glaubt dieser guten Nachricht, dass ich es bin. Dass in mir Gott selbst zu euch gekommen ist. Das ist seine Botschaft. Also Reich Gottes und Jesus haben unmittelbar miteinander zu tun. Er sagt, wo ich bin, da ist er. Da ist der Vater im Himmel. Wo ich bin, ist Reich Gottes. Also dieses Reich Gottes ist an eine Person gebunden. Nicht an Landesgrenzen oder Behörden oder Gesetze oder Institutionen. Eine Person. Wo Jesus ist, da ist Herrschaft Gottes. Da ist es so, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat, da ist er selbst. So führt Jesus das ein. Und dann erzählt er Geschichten. Er erzählt Beispielgeschichten, Gleichnisse darüber, wie es so zugeht in Gottes Reich. Er sagt, dieses Reich wird regiert von einem Vater im Himmel. Also nicht von einem Herrscher, nicht von einem Despoten, nicht von einem Gewalttäter, sondern von einem Vater im Himmel wird dieses Reich regiert. Und dieser Vater im Himmel ist bereit, die Landstraße entlang zu rennen, um seine verlorenen Leute einzusammeln. Solche Geschichten erzählt Jesus. Von diesem Patriarchen, der nach seinen verlorenen Söhnen schaut. Dem einen rennt er entgegen, der weit weg gewesen war. Und zu dem anderen geht er raus und holt ihn quasi vom Feld ab und sagt, komm du doch auch rein. So einer ist das. Das ist übrigens eine Geschichte, die damals gewisse Peinlichkeiten geweckt haben dürfte. Also das macht man ja nicht als Patriarch. So die Landstraße entlang rennen. Darüber wird im Dorf geredet. Ja, das würde auch ganz Renningen erreichen, diese Geschichte, wenn man in der damaligen Kultur unterwegs wäre. Habt ihr schon gehört, der ist seinem Sohn nachgerannt und der hat ihm doch da und so. Das hätte man sich erzählt. Und Jesus sagt, ja, so ist das aber. Der Vater im Himmel rennt seinen verlorenen Menschen entgegen. Der ist bereit, seinen Sohn zu senden, Jesus selbst, herzugeben. In die Hände der Menschen zu geben. Und wo so ein Vater das Sagen hat, da willst du sein. So lehrt Jesus das. Glaub mir, da willst du sein, wo es so ist. Und wo dieser Vater nicht ist, da willst du auch nicht leben. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, sagt Jesus. Da wird es dir heiß und kalt, sagen diese Bilder. Ja, da, wo Gott nicht ist, da wird es dir heiß und kalt. Da willst du nicht sein. Aber wo der Vater ist, da willst du leben, am liebsten für immer. Und wenn du Jesus so erzählen hörst und das so liest, wie was er gepredigt hat dazu, dann kriegst du den Eindruck, das Reich Gottes, die Anwesenheit Gottes ist das Beste, was deinem Leben passieren kann und dieser Welt passieren kann. Das sind echte Hoffnungsworte. Mit mir kommt es nah herbei, sagt Jesus. Also Reich Gottes ist ein sehr bewegendes Thema im Neuen Testament. Und etwas verstörend müssen wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass Gottes Mission, dass seine Sehnsucht, dass seine Vision noch nicht mit der Gründung von Gemeinden endet. Also ich bin sehr für Gemeindegründung und ich finde es fantastisch, an so viele Orte kommen zu können, wo Gemeinde Jesu präsent ist. Überhaupt keine Frage. Aber damit endet es nicht. Gott hat seine Welt offensichtlich nicht aufgegeben, sondern möchte sie immer noch erreichen, möchte ihr immer noch gut. Er will, dass sie heil wird. Er möchte die Züge wieder freilegen, die diese Welt bei ihrer Schöpfung mal trug. Weil wo Gottes Welt zum Vorschein kommt, da willst du sein. Und auch deshalb ist Jesus Mensch geworden, um zu zeigen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und wie es überall dort ist, wo er das Sagen hat. Gemeinde ist quasi ein wirksames Modell für diese Welt. Um zu zeigen, so ist das, wo Jesus ist. So kann das sein. Gemeinde ist Gottes wirksames Modell für diese Welt. Reich Gottes zum Anfassen. Und ja, Gemeinde ist gelegentlich bis dauerhaft ein unvollkommenes Gebilde. Also vielleicht wird euch das gerade auch eingefallen sein. Ja, also Gemeinde zeigt, wie es da ist, wo Gott ist. Ja, das wäre aber mal schön. Gemeinde ist nicht vollkommen. Gemeinde zeigt auch nicht durch ihre Vollkommenheit, wie Gott ist, sondern daran, dass in ihr Gottes Gnade anwesend ist. Darin zeigt sie es. Die anfassbare Gnade Gottes ist das wirksame Modell für diese Welt. Und die kann man in Gemeinde sehen. Weil da tatsächlich lauter Leute sind, die das nötig haben. Da sind lauter Menschen, die in ihrem Leben schon einiges abgekriegt haben. Also ich muss immer dran denken, wie das war, als unser jüngster Sohn noch klein war. Also jetzt auch noch ein bisschen klein. Oh, wenn er das hört, weiß ich nicht, was er sagt. Aber als er noch wirklich klein war, aber schon laufen konnte, da kam er eines Abends mal aus dem Bett gewackelt und hatte noch Hunger. So, das hat sich gehalten bis heute. Er immer, Essen, immer. Und er ging also dann in die Speisekammer und holte sich noch einen Apfel. Und ich weiß nicht, dürfen eure Kinder das nach dem ins Bett gehen noch Äpfel holen? Nein, ich hatte es befürchtet. Also bei uns ging das, der Apfel wurde geholt und der war allerdings ein bisschen schrumpelig schon, der Apfel. Und dann habe ich ihm gesagt, ach schau mal, also wenn du noch so einen Hunger hast, hier, ich habe auch noch einen schönen Apfel, musst nicht den Schrumpelapfel essen. So. Und dann sagte er, nein. Ja, sage ich, also du willst unbedingt den. Mhm. Ja, und warum willst du ausgerechnet diesen Apfel essen? Geholt habe? Wie sage ich, weil du den geholt hast, deswegen willst du jetzt genau den essen. Ja, ja, habe ich gesagt, dann muss das so sein, dann musst du diesen Schrumpelapfel essen. Ja, das war okay und dann ist er damit abgezogen. So. Und ich dachte, ach guck mal, das ist doch irgendwie so ähnlich, wie Gott das mit uns auch hat, den ganzen lieben langen Tag lang, oder? Also wir sind auch so, ich sag mal, die meisten von uns nicht mehr ganz frisch. Also eigentlich alle. Ja? Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wie das so ist in der Welt. Ja, wir haben schon so einiges abgekriegt und sind so ein bisschen angeschrumpelt allesamt, haben ausgeteilt und eingesteckt und sind von der Sünde, die in der Welt herrscht, nicht unberührt geblieben. So alle ein bisschen angeschrumpelt. Und Gott sagt, geholt habe. Ich habe sie mir halt geholt. Ja, ich habe sie gewollt. Und jetzt sende ich meinen Sohn, um sie wieder nach Hause zu holen. Geholt habe. Schrumpelig oder nicht. So, ihr gehört nach Hause. Ihr gehört in mein Reich. Da gehört ihr hin, in mein Reich. Also manchmal sagt Gott mehr durch Kindermund, als man so denkt. Und Gemeinde ist eben nicht damit zu Ende, einfach, dass sie da ist. Sondern sie ist dafür da, Gottes Barmherzigkeit dieser Welt zu zeigen. Wie das so ist, wenn Gott sagt, ich gebe diese Menschheit nun mal nicht auf, sondern ich laufe ihr nach. Dafür ist Gemeinde da. Also gut, die Mitte klug besetzen. Ich finde, was Jesus da sagt, ergibt Sinn. Damit ist die Mitte wirklich gut besetzt. Es ist mehr, als was sonst im Leben geschehen kann, was Gott uns anzubieten hat. Die spannende Frage ist, und das ist mal die dritte Runde für heute Morgen, also wo hat Jesus das denn alles her eigentlich? Was hat ihn inspiriert, so über die Welt zu denken, über den Vater im Himmel, diese Mission in die Welt zu bringen, in seine Gemeinde hineinzulegen? Wo hat er das eigentlich her? Nur mal abgesehen davon, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist natürlich immer die schnelle Antwort. Na, wo soll er es schon her haben? Ja, richtig. Aber es gibt quasi auch nochmal irdisch nachvollziehbare Erkenntniswege und die haben mit dem Alten Testament zu tun. Damit, was schon die Propheten gesprochen haben, verheißen haben, zugesagt haben, was einmal sein wird. Und der Prophet Jesaja spielt da eine hervorragende Rolle. Jesus hat über einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja seine erste erhaltene Predigt in seiner Heimatstadt gehalten, in Nazareth. So, man weiß also aus dieser Geschichte, dass es in Nazareth eine Jesaja-Rolle gab. Das ist eine echte Nachricht. Also diese Sache, dass hinten im Regal 50 Bibeln stehen, ja, das ist ein Luxus der Neuzeit. In den Synagogen damals gab es allermeist, wenn es so, ich sag mal, es waren ja Dorfsynagogen, gab es keine vollständigen Alten Testamente, mal abgesehen davon, dass es noch nicht endgültig zusammengestellt war. Aber nicht alle Schriften, die wir heute für kennen aus dem Alten Testament, gab es da in jeder Synagoge. Man hatte da Rollen, so, aber sicher nicht alle. Aber in Nazareth gab es eine Jesaja-Rolle, offensichtlich. Und die hat Jesus ausgesucht. Die ließ er sich reichen. Und hat zwei Verse ausgewählt, über die er predigen wollte. Und bei Lukas ist das so überliefert, Evangelium nach Lukas, Kapitel 4. Der Geist des Herrn ist auf mir. Könnt ihr übrigens, ach guck mal, das ist so aufmerksam, die Techniker, vielen Dank. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. So, darüber hat er gepredigt und hat gesagt, liebe Freunde, liebe Nachbarn, liebe Schwestern und Brüder, heute ist das, was hier steht, erfüllt vor euren Ohren. Das fiel ihnen nicht leicht zu glauben. Ich übersetze mal frei. Jesus sagt, alles Ungerechte auf dieser Welt, alles, was Menschen versklavt und unfrei macht, soll aufgelöst werden. Die Freiheit der Persönlichkeit soll wiederhergestellt werden. Ihr sollt ein befreites Leben führen können. Vor dem Angesicht eures Vaters im Himmel, denn es ist seine Gnade, es ist sein Gnadenjahr, dass das so geht. Das ist seine Predigt und er sagt, das kommt mit mir. Nah herbeigekommen, näher als ihr jemals dachtet. Und wenn man das so liest, dann merkt ihr schon, also die Sache mit dem Reich Gottes umschließt offensichtlich alle Bereiche des Lebens, nicht nur den Sonntagmorgen. Denn wir haben eben schon einige bewegende Verse, finde ich, gehört. Birgit hat sie vorgelesen als Schriftlesung, auch aus Jesaja übrigens. aus Kapitel 65, ein paar Kapitel weiter, wo man auch lesen kann, was Gott sich so vorstellt für diese Welt. Habt ihr es noch im Ohr? Also da ist von Gesundheit bis ins hohe Alter die Rede. Davon, dass Menschen einen Ort zum Wohnen haben, keine Wohnungsnot, keine ständigen Mieterhöhungen und so. Und trotzdem können die Eigentümer leben, muss man auch mal sagen. Vollbeschäftigung heißt es da. Jeder hat was zu tun und kann vom Ertrag seiner Arbeit leben. Er braucht nichts dazu und er muss nicht befürchten, dass andere es ihm wegnehmen. So geht es dazu. Also ich sage mal, wirtschaftliche Stabilität, würde man heute sagen. Ja. Und das dauerhaft. Gesunde Familien, das Zusammenleben der Generationen, 3, 4 Generationen. Also ich weiß nicht, wer das praktiziert. Es ist ja weniger geworden, ja, dass man mit vielen Generationen unter einem Dach oder auf einem Ort irgendwie lebt, ist auch also anspruchsvoll. So mit 2, 3 Generationen unter einem Dach, ja, das muss man schon bewusst angehen, glaube ich. Und es heißt, wo Gottes Reich kommt, da geht das. Da geht das in Familien. Und da geht das sogar auch in der neutestamentlichen Familie Gottes. Gemeinden aus allen Generationen. In Frieden zusammen. Was für eine Aussicht. Füreinander da zu sein, voneinander zu profitieren. Ökologische Harmonie ist hier angesprochen. Ja, im Bild von Löwe und Lamm liegen zusammen auf einer Wiese. So, das Thema kann gar nicht überschätzt werden derzeit. Jesaja spricht schon davon. Wir haben es zwischenzeitlich vergessen. Manchmal finde ich es ein bisschen frustrierend, dass Christen sich eigentlich von allen anderen ihre Bibel erklären lassen müssen. Ja, damit man drauf kommt, worum es wirklich geht. So, Ökologie. Schon bei Jesaja ein Thema. Geistliche Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Also er wird schon erfüllen, bevor wir bitten. So nah wird unser Herz bei ihm sein, dass wir schon die Dinge erkennen, die er tun will. So rum kann man es auch drehen. Also ein Bild, wie es sein wird im Reich Gottes. So, jetzt wird der ein oder andere oder die ein oder andere von euch sagen, ja, also ich kenne mich ein bisschen aus. Es heißt doch da bei Jesaja in dem Kapitel, so wird das sein, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Ja, gut aufgepasst, genau. So wird das beschrieben. Wir sehen schon, das ist offensichtlich nicht 1:1, was hier auf Erden passiert. Alles klar. Es ist aber auch nicht 1:1 das, was im Himmel sein wird. Ja, denn da wird von Familie und Ehe und all dem so nicht mehr die Rede sein, sagt Jesus. Also was haben wir eigentlich hier? Ich würde sagen, Gott stellt uns die zukünftige Welt in den Kategorien dieser Welt vor. Anhand von Beispielen, von Lebensvollzügen, die wir kennen, beschreibt er, wie es mal sein wird, wenn es vollkommen ist. Das heißt aber für uns auch, wir können wohl nicht so tun, als wäre Gott das für diese Welt egal. Wenn er sagt, das ist eigentlich das, was ich anstrebe, was ich mir wünsche, wie es mal sein wird, wenn ich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen werde, dann werden wir wohl kaum sagen können, ja Herr, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Tut uns leid, wir machen es hier ganz anders. Sondern das, was er sich vorstellt, hat auch jetzt schon das Beste für uns in diesem Leben bereit. So müssen wir es, glaube ich, sehen. Wir können die Sehnsucht Gottes für diese Welt nicht ignorieren. Und Jesus hat das auch nicht getan. Ja, Gott wird eine neue Welt schaffen müssen, damit sich das vollständig erfüllt. Aber Gott hat schon begonnen. Er hat sich schon ein Modell berufen, um zu zeigen, wie es sein soll. Und deswegen können wir auch jetzt schon die Risse, die durch unsere Gesellschaft gehen, nicht ignorieren. Wir sehen das bei Jesus ganz ähnlich. Er hat in einer Zeit gelebt, die sozial noch sehr viel unruhiger war als das, was wir gerade erleben. In seiner Zeit, kann man sagen, konnten eigentlich nur 10% wirklich wohlhabend ihr Leben gestalten. So dass man sagt, ja, die mussten sich keine Gedanken machen, so, die waren gut unterwegs, die haben mal hier noch ein Haus und da noch ein Haus und so. 10%. 80% der Bevölkerung hat im Grunde von der Hand in den Mund gelebt. Ja, was ich heute verdient habe, brauche ich morgen, um mein Brot zu kaufen. Das war der Alltag der allermeisten Menschen. Und die letzten 10%, die konnten im Grunde sich gar nicht selbst helfen, weil sie krank waren, weil sie ausgestoßen waren. Die konnten eigentlich nur sich irgendwo hinsetzen, wo viele Leute vorbeikamen und hoffen, dass irgendjemand mal was zugesteckt hat. Und das sind viele. Das sind viele. Also das war die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und es gab eine riesige Zahl von Kindern, die heimatlos durch die Straßen zogen, ja, die nicht versorgt waren. Und wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, dann ist das mehr als nur mal irgendwie so ein paar Bonbons verteilen oder so, sondern das waren die Kinder, die zum Teil kein Zuhause mehr hatten, ja, die durch die Straßen zogen. Vor meinen Augen kommen da Bilder hoch, wie wir sie vor den Toren Europas gesehen haben, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, in Moria, in Griechenland, Kinder auf dem Boden schlafen, an Zäunen stehend, verwahrlost, krank, vor den Toren Europas. Also ich glaube, wir täten gut daran, nicht nur über Corona zu sprechen, weil es noch andere Dinge gibt, die Aufmerksamkeit erfordern. Und wenn Jesus dann sagt, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich, dann kriegt das Ganze ein Gesicht. Dann kriegen wir ein Bild davon, was er meint. Ein inzwischen emeritierter katholischer Professor, Zulehner, hat in Wien gelehrt. Der hat mal den Satz gesagt, wer bei Gott eintaucht, taucht beim Armen wieder auf. So, das ist das. Wir können die Risse in der Gesellschaft nicht ignorieren, wenn wir von Reich Gottes reden, weil sich das hier und jetzt ereignen soll. Also was könnte das konkret sein? Zielgerade. Was sind die Risse heute? Wo braucht es heute einen Hoffnungsort? Wo braucht es diese Botschaft von einem präsenten, gegenwärtigen Jesus in dieser Welt, in unserer Gesellschaft? Wir haben in den letzten 2 Jahren sowas kennengelernt wie eine globale Verletzlichkeit. Das war uns bis dahin neu. Also es gibt Länder, da war das Menschen längst klar, dass das so ist, dass man sein Leben nicht endgültig sichern kann. Die meisten Menschen auf der Welt wussten das. Wir haben es wieder neu erfahren. Mein Leben ist nicht sicher. Ein kleiner unsichtbarer Gegner schafft es, eine ganze Gesellschaft zu verunsichern und in Angst zu versetzen. Und ich finde, das ruft geradezu danach, in dieser Zeit eine Einladung auszusprechen. Nämlich die Einladung, komm an einen sicheren Ort und bring dein ganzes Leben mit. Das ist kein physischer Ort in irgendeiner Stadt, sondern ein unsichtbarer, aber ein sehr realer Ort. Es geht um die Gegenwart Gottes, um sein Reich. Denn in diesem Reich können einige sehr wichtige Dinge nicht kaputt gehen. Die Liebe Gottes für diese Welt zum Beispiel kann da nicht mehr kaputt gehen. Die Liebe Gottes zu dir kann nicht mehr kaputt gehen. Seine Bereitschaft zu vergeben ist allgegenwärtig. Und ja, man kann trotzdem noch krank werden. Also beim Glauben an Jesus muss man nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Wir müssen uns nicht wegträumen in eine andere Realität, sondern mitten in dieser, so wie sie ist, gilt, die wichtigsten Dinge können nicht mehr kaputt gehen. In der Welt habt ihr Angst, aber, sagt Jesus, ich bin einen Schritt weiter. Ich habe sie überwunden und das neue Leben, was ich euch gebe, ist unzerstörbar. Das ist doch mal eine Botschaft. Das wäre doch mal eine Einladung. So, gegen all die Unsicherheit und die Ängste, die sie hervorruft. Einsamkeit ist ein großes Thema, ist ein großer Riss unter uns. Und das hat jetzt mal nicht in erster Linie mit Corona zu tun. Es gab schon vorher in Great Britain, wie heißt es noch, Großbritannien, wurde ein Einsamkeitsministerium gegründet. Extra eine Ministerin zum Thema, also nicht für Einsamkeit, sondern also dagegen, also um so dem entgegenzutreten. Das ist der Plan gewesen. Weil Leute vereinzeln. Ja, haben wir eben schon gesehen, nicht mehr 3, 4 Generationen unter einem Dach, so viel Single-Haushalte wie nie, ja, so viel Zeit im Netz wie nie. Das heißt, alles für sich genommen, vollkommen okay. Aber auf Dauer merkst du, hey, ich bin zu oft zu allein. Ist ein großes Thema. Und es braucht einen 2-Komponenten-Kleber zwischen analoger und digitaler Welt. Und ich glaube, manchmal Gemeinde hat eine Berufung dazu. Wir haben ein bisschen was gelernt auf digitalem Gebiet in den letzten 2 Jahren. Also es gab nicht nur schlechte Effekte. Wir haben ein bisschen gelernt, wir sind noch, ach, was soll man sagen, 3+ oder sowas, ne? Aber man kann da noch zulernen und zugeben, um analoge und digitale Welt zusammenzubringen. Wir haben Erfahrung mit Gemeinschaft in unterschiedlichen Facetten. Es ist nicht so leicht, aber es wird vielleicht gehen. Nächstenliebe ist jedenfalls nicht abgesagt. Und das braucht es auf eine neue Weise. Ich erinnere mich an eine junge Frau in einer meiner ersten Dienststellen. Die hat es nicht ganz leicht im Leben. Die eckte auch öfter an, das wusste sie auch. Und hat es auf der Arbeit immer mal schwierig gehabt und überhaupt. Und so. Aber die sagte dann mal nach einem Gottesdienst zu mir, da war sie ein paar Jahre schon in der Gemeinde, weißt du, die Gemeinde ist der einzige Ort, wo ich so angenommen bin, wie ich nun mal bin. So, das hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich dachte, ja, so soll es sein. Also es war auch in der Gemeinde nicht immer ganz leicht, aber sie hat das so bemerkt und so empfunden, dass sie sagen konnte, hier bin ich, hier kann ich so sein, hier bin ich angenommen. Und da dachte ich, ja, so soll es sein. Und erstaunlicherweise war sie dann manchmal diejenige, die sehr kluge Sachen gesagt hat. Die kam dann schon mal nach der Predigt zu mir und sagte, du, also das, was du da so erzählt hast, wie machst du das überhaupt? Und machst du das eigentlich? Ich habe jetzt neulich gesehen, du hast da so und so gesagt, ist doch was anderes, als du jetzt heute gesagt hast, oder? Ja, gut, Predigt-Nachgespräch ist immer willkommen. Ja, und dann fragst du dich, ja, wie war das nochmal? Wer war jetzt hier irgendwie stark und wer war schwach oder was? Und plötzlich ist alles umgedreht. So ist das in Gemeinde. Und die Welt braucht solche Orte. Oder, letzte Idee, viele sehnen sich nach Entlastung. Viele sehnen sich nach Entlastung. Schlichtweg nach weniger Arbeit fokussiertem Leben. War auch schon vor Corona so. Zu sagen, ich will eigentlich lieber weniger verdienen als mehr arbeiten. Ergibt das Sinn? Ja, ne? Also lieber mehr Zeit für anderes als mehr Geld auf dem Konto. Und ich habe mich gefragt, also abgesehen davon, dass ich das eine ganz legitime Entwicklung finde, aber was war eigentlich vorher so anstrengend? Was war das, was uns so erschöpft hat? War das jetzt rein, was zu tun zu haben? Glaube ich nicht, weil etwas zu tun zu haben an sich erschöpft noch nicht unbedingt. Aber was ist das denn? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir uns unsere Selbstachtung so hart erarbeiten müssen. Und die Achtung vor den anderen gleich mit. Dass wir eigentlich immer darstellen müssen, dass wir das auch hinkriegen, unser Leben selbst in die Bahnen zu bringen. Das war vor Zeiten ein bisschen einfacher, da war das Leben aber auch mehr vorgezeichnet. Wir haben sehr viel mehr Freiheit, bringt aber auch mit sich, dass wir es irgendwie schaffen müssen. So, und also manchmal denke ich, man müsste mal eine Plattform machen, eine Internetplattform für Pleiten, Pech und Pannen, ja, wo du alles posten kannst, was schiefgegangen ist, weil das nicht so üblich ist. Und weil wir es aber bräuchten, um uns zu entlasten. Also, ich glaube, das Evangelium hat auch für diesen Wunsch nach Entlastung was zu bringen. Es ermöglicht wirklich, Lasten loszuwerden, indem ich sehe, bei Gott bin ich ja schon angesehen. Bei ihm habe ich ja mein Ansehen schon. Er hat selber dafür gesorgt, dass er mich mit den Augen Jesu ansehen kann. Das hat er selbst gemacht. Also wenn ich meinen Platz einnehme vor ihm, den ich von Schöpfung an hatte, dann brauche ich mich nicht mehr wichtig zu machen in der Welt. Das entlastet kolossal. Also ihr merkt, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Und wo das Reich Gottes ist, da ist Hoffnung. Für Einsame, für Überlastete und Überladene und auch für Verletzte in dieser Zeit. In ihm ist all das herbeigekommen. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft für ein angespanntes neues Jahr. Amen.